Ja, also herzlich willkommen zu den 2x10 Minuten Digitalisierung aus soziologischer und aus rechtswissenschaftlicher Perspektive mit zwei Vorträgen aus Passau. Heute von Malte Rehbein für die Soziologie und von Frau Hinde für die Rechtswissenschaften und Anne Derenmetz würde unseren soziologischen Referenten vorstellen.
Ja, auch von mir herzlich willkommen und heute hoffentlich ohne Zoom-Bombing und surrealistische Zeichnungen. Ich darf für den heutigen Vortrag der 10-Minuten-Soziologie Herrn Prof. Dr. Malte Rehbein begrüßen. Herr Rehbein ist Inhaber des Lehrstuhls für Digital Humanities an der Uni Passau. Die Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen Historical Data Science, Datenmodellierung, Codierung und Visualisierung komplexer Textstrukturen sowie die Digitalisierung von Kulturgut. Herr Rehbein betreut zahlreiche Promotions- und Forschungsprojekte in seinem Lehrstuhl, darunter das Unimuseum, Digital, Projekte zu Methoden der Webarchivierung und. Zudem setzt sich der Lehrstuhl kritisch mit Fragen der Digitalisierung auseinander. Also wer kann zum heutigen Thema besser passen als Herr Rehbein mit seinem Vortrag, der den Titel trägt Verdatung des nicht verdatbaren Ebenen der Digitalisierung in der Geschichtswissenschaft. Herr Rehbein, wir sind gespannt und wir haben das Wort.
Ich bin auch gespannt. Also danke Anne für die schöne Einleitung, danke Anna auch. Ja, Verdatung des Nicht-Verdatbaren, was ich Ihnen vorstellen möchte, ist so ein Versuch über ein paar Überlegungen angestellt, die so im Laufe der letzten Zeit bei mir erfolgten und das ist längst noch nicht abgeschlossen. Also ein Versuch, ein Essay, ein Werkstattbericht, wenn Sie so wollen. Ich steige mal ein mit einer Definition für Geschichtswissenschaft, die ich sehr passend finde, sehen Sie hier eingeblendet, von Jäger. Unter Geschichte versteht man diejenigen Aspekte der Vergangenheit, die von Menschen erinnert und gedeutet werden, um sich über den Charakter zeitlichen Wandels und dessen Auswirkungen auf die eigene Gegenwart und Zukunft zu orientieren. Und um in mein Thema jetzt reinzusteigen, möchte ich Ihnen zunächst mal drei Prämissen vorstellen, die ich jetzt als Grundannahme axiomatisch verstehe. Eigentlich sind das selber auch Hypothesen, aber für meinen Vortrag werden sie jetzt als Axiome gebraucht. Nämlich erstens, Geschichte verstehe ich als eine Darstellung oder als ein Abbild oder Modell der Vergangenheit. Was heißt das? Geschichte ist nicht gleichzusetzen mit der Vergangenheit. Geschichte ist auch nicht Rekonstruktion einer Vergangenheit, denn das Vergangene ist vergangen und kann nicht rekonstruiert werden, sondern eine Konstruktion eines Modells dieser Vergangenheit, und zwar eines von vielen möglichen Modellen. Und Geschichtswissenschaft wäre damit dann das Erstellen eines solchen Abbildes einer Vergangenheit, und zwar durch eine wissenschaftliche Methodik. Und dann komme ich zu meiner zweiten Prämisse, nämlich, dass unter dieser Annahme modelltheoretische Überlegungen anwendbar sind. Was heißt das? In einer Modelltheorie, ich konzentriere mich hier auf Stachowiak, sind Modelle Abbilder einer Realität und durchaus in der Geschichte eben auch der vergangenen Realität, die wir untersuchen wollen und unterliegen dadurch gewissen charakteristischen Eigenschaften. Denn sie sind reduzierend, das heißt, sie liefern nie das vollständige Bild. Das haben wir eben in der Definition auch nicht gesehen. Das ist auch gar nicht beabsichtigt in der Geschichtswissenschaft. Da wird von Aspekten gesprochen. Sie sind subjektiv. Sie interpretieren immer ihr Vorbild. Sie sind dadurch insgesamt weder richtig noch falsch, sondern nur zweckmäßig oder passend. Und daher gibt es dann auch potenziell verschiedene Geschichten der gleichen Vergangenheit. Geschichtswissenschaft ist aber dennoch intersubjektiv überprüfbar und dadurch letztlich auch angreifbar, weil sie eben eine wissenschaftliche Methodik hat, lege artis arbeitet und genau das spiegelt sich auch an dem Prozess der Modellierung wieder. Also Geschichtswissenschaft könnte man damit als eine Modellierung auffassen. Die dritte Vorannahme, die ich treffe, ist die, dass ich Geschichtswissenschaft als eine empirische Wissenschaft verstehe, anders als das etwa Dilthey gemacht hat in seinem Dualismus zwischen Geschichts- und zwischen Geisteswissenschaften und Naturwissenschaften. Aber das Besondere der Geschichtswissenschaft ist, dass die Geschichtswissenschaft ihren Gegenstand nicht direkt untersuchen kann. Also sie kann ihre Erkenntnisse nicht auf eine direkte Beobachtung begründen, weil eben das Vergangene vergangen ist. Und das ist meiner Meinung nach ein Wesensunterschied zur Soziologie. Es sei denn, man würde mal so Zeitmaschinen erfinden, mit denen dann die Historiker in die Vergangenheit reisen können und sich dann quasi wie Soziologen dort verhalten können. Wissenschaftler beobachten also nicht die Vergangenheit an sich, sondern über indirekte Dinge, die wir dann Quellen nennen. Das ist das, was die Vergangenheit uns überlassen hat. Das würde man typischerweise noch unterscheiden in Tradition und Überrest. So, und diese Quellen, ich hoffe, Sie sehen jetzt hier auch meine Maus. Ich habe hier auch so ein bisschen versucht, mit diesen mathematischen Formeln zu arbeiten. Diese Quellen wiederum sind jetzt Modelle der Vergangenheit, weil sie Aspekte der Vergangenheit abbilden und widerspiegeln. Und die Geschichte, streng genommen, ist dann ein Abbild dieser Quellen. Oder man würde sagen, Geschichte wird ist ein Abbild dessen, was die Vergangenheit durch die Quellen vermittelt hat. Und nicht nur durch die Quellen, sondern auch durch die Lücken der Quellen. Das ist das, was hier angedeutet ist, denn nicht alles, was alles aus der Vergangenheit ist tatsächlich auch überliefert. Viele Aspekte sind nicht überliefert, man kann aber dennoch über sie nachdenken. So, mit diesen Formeln, das können wir jetzt hier mal fürs Erste ignorieren. Das wird leider, glaube ich, dann auch ein bisschen komplizierter, wenn ich jetzt auf die Ebenen der Digitalisierung zu sprechen komme. Ich sehe da vier. Ich nenne sie Ihnen ganz kurz und erläutere dann an einem Beispiel, was ich darunter verstehe. Ich spreche von Digitalisierung im engeren Sinne, das sehen wir gleich. Ich spreche von Verdatung als zweite Ebene. Ich spreche von neuen computergestützten Verfahren, die wir in der Geschichtswissenschaft dann unter dem Schlagwort Digital History einsetzen. Und ich stelle die Frage, kommen wir zu neuen Erkenntnissen oder produzieren wir gar neue Forschungsfragen durch das, was wir tun? Schauen wir uns dazu mal kurz ein Beispiel an. Dann sind wir hier, und das allein dieses Beispiel vorzustellen, wäre jetzt ein Vortrag für 20 Minuten. In aller Kürze, es geht um ein Forschungsprojekt zu dem Widerstandsnetzwerk am 20. Juli 1944. Und meine vier Ebenen, die sehen Sie hier auch eingeblendet. Oben die Digitalisierung, was Sie sehen, ist das Abbild einer Seite eines Verhörprotokolls zum einer Anklageschrift vor dem Volksgerichtshof am 20. Juli 1944. Das digitalisieren wir, dann haben wir ein digitales Abbild dieser Anklageschrift und dann beginnen wir Dinge zu verdaten. Sie finden da zum Beispiel den Satz in dieser Anklageschrift: Es sprach Dr. Popitz mit Generaloberst Beck, wer das weiß, das sind zwei zentrale Figuren in diesem Widerstandsnetzwerk, über seine Sorgen. Im zweiten Schritt der Verdatung würden wir das stärker formalisieren und kämen etwa zu so einer Darstellung wie Popitz kannte Beck. Und das machen wir jetzt nicht einmal, sondern das machen wir tausendfach oder hunderttausendfach mit allen Informationen, die wir in solchen Quellen zur Verfügung haben, und kämen dann drittens hier unten in diesen Bereich, in dem wir neue Forschungsmethoden ansetzen können, wie etwa die historische Netzwerkforschung, die liefert uns dann beispielsweise solche Visualisierungen, die dann wiederum zu neuer historischer Erkenntnis über den 20. Juli führen können oder auch neue Fragen induzieren, nämlich beispielsweise, wie hat eigentlich damals unter dem totalitären Regime der Nationalsozialisten ein solches Netzwerk eigentlich konspirativ überhaupt arbeiten können? Auf einer etwas abstrakteren Ebene betrachtet kommen wir zurück, also zu diesem Ebenenmodell. Und ich erläutere das jetzt nochmal ganz kurz. Wir haben gesehen, die Digitalisierung im engeren Sinne verstehe ich die Digitalisierung der kulturellen Artefakte, der Quellen der Vergangenheit, also das ist eine Bilddigitalisierung. Wenn wir dann beginnen, Informationen daraus zu extrahieren und stark zu formalisieren, dann sind wir in dem Bereich der Daten. Entscheidend hier ist die maschinelle Verarbeitbarkeit der Daten. Entscheidend bei der Digitalisierung ist die allgegenwärtige Verfügbarkeit. Das ist wirklich ein Qualitätssprung zu früher. Auf der dritten Ebene sind wir dann bei der computergestützten Verarbeitung, bei neuen Verfahren. Und da gibt es eine ganze Spannbreite, die wir untersuchen. Symbolische wie nicht symbolische Ansätze, quantitative, qualitative, auch hermeneutische Ansätze, die hier eine Rolle spielen. Es geht von der einfachen Statistik und Datenverarbeitung bis zu Verfahren der sogenannten künstlichen Intelligenz. Auch dies ist ein massiver Treiber in den Geisteswissenschaften und speziell in den Geschichtswissenschaften heute. Auf der vierten Ebene, das ist die epistemologische Ebene hier unten links, ja, da hören wir in den digitalen Geisteswissenschaften häufig so den Vorwurf, naja, das, was ihr da macht, das ist alles alter Wein in neuen Schläuchen, oder ihr bestätigt Dinge, die ohnehin bekannt sind, ihr gewinnt historische Erkenntnis, aber die ist völlig belanglos, den Vorwurf musste ich mir neulich auch mal anhören, oder man verbleibt rein deskriptiven. Wir haben gesehen an der Definition, die Geschichtswissenschaft hat einen Auftrag, nämlich Sinnstiftung und Orientierung zu liefern. Also Kritik an diesen Ansätzen wird immer geäußert. Reine Verdatung ohne Erkenntnisgewinn, ohne Einsicht und ohne Verstehen. Diese Kritik nehmen wir natürlich sehr ernst und die kann man sehr gut spiegeln, auch an diesem Zitat, was Sie hier sehen von Richard Hamming 1962, sein Mathematiker, der sagte, the purpose of computing is insight, not numbers. Also das ist das, worauf es ankommt. Ja, heute erleben wir also eine unglaubliche Beschleunigung in diesem Feld, und zwar vor allen Dingen hier in dem Digitalisierungsbereich und hier in dem Verfahrensbereich, natürlich auch sehr stark angetrieben durch die Informatik. Das eröffnet wahnsinnige Potenziale. Risiken auf der anderen Seite sehe ich hier in dem Bereich der Verdatung und hier in der epistemologischen Frage, da müssen wir einfach sehen, dass wir Schritt halten mit den technologischen Entwicklungen. Und das würde ich Ihnen abschließend gerne auch nochmal ganz kurz vor Augen führen. Da kommen wir dann nämlich zurück zu unserer Modellhaftigkeit, die wir zu Beginn gesehen haben. Also wir haben die Vergangenheit, haben da Quellen, die digitalisieren wir, die verdaten wir in der Regel in verschiedenen Stufen und dann kommen wir irgendwo dann bei dem Geschichtsbild, was wir produzieren, an. Die Gefahr, die ich darin sehe, je länger diese Kette ist, desto weiter bewegen wir uns eigentlich von unserem Untersuchungsgegenstand weg. Wir sehen möglicherweise nur noch diesen Kasten hier, den Sie mit der Zahl 1 gekennzeichnet sehen. Wir sehen nur noch Daten und denken, das, was diese Daten abbilden, das ist eigentlich die Realität oder zumindest repräsentativ für die Realität. Also wir verlieren den Bezug zu dem, was wir untersuchen. Und zweitens eine große Gefahr, ganz allgemein, dass wir digitale Dinge als gegeben annehmen, ohne sie zu hinterfragen. Kritik ist eigentlich, also was wissenschaftliche Kritik ausmacht, ist eigentlich das Hinterfragen von Dingen und das ist interessanterweise eigentlich das Gegenteil von Daten. Denn Daten, halt der Begriff heißt von dare Datum, das Gegebene. Da gibt es auch andere Begriffe, die man hier anführen könnte, die vielleicht geeigneter sind, wie der von Johanna Dracker vorgeschlagene Begriff des Captur. So Gefahren, von denen ich gesprochen habe, verstärken sich durch die Digitalisierung. Sie sind aber eigentlich nicht genuin durch die Digitalisierung bestimmt, sondern eigentlich ein allbekanntes Problem der Geschichtswissenschaft. Typisch für Sie, vielleicht sogar konstituierend. Und um das jetzt abzuschließen, werfen wir mal einen Blick auf den linken Teil dieser kleinen Grafik und schauen uns mal ein Zitat hier an. Das kommt aus der englischen Kolonialzeit und da lesen wir von diesem Baron of Stamp, the government are very keen on amassing statistics. They collect them, prepare wonderful diagrams. But you must never forget that every one of these figures comes in the first instance from this village watchman who just puts down what he damn pleases. Und da sehen wir also, die Gefahr besteht hier auch auf der anderen Seite, nämlich dass Quellen nicht unbedingt das wiedergeben, was die reale Vergangenheit tatsächlich war. Und das ist ein Problem, ganz bekannt für die Historiker, mit dem sie umgehen müssen, mit dem sie auch umgehen können, denn dafür sind sie schließlich trainiert. Man nennt das dann die historische Methode oder auch die Quellenkritik. Und das wäre mein Schlusssatz hier für diesen kurzen Vortrag. Das, was wir versuchen müssen, wenn wir die Digitalisierung und die Verdatung in die Geschichtswissenschaft einbringen, ist so etwas zu entwickeln wie eine kritische Historical Data Science, das heißt, diese eigentlich den Historikern immanente Kritikfähigkeit auf die Verdatung anzuwenden, und zwar auf allen diesen Ebenen, die wir gesehen haben. Und ich denke, das ist auch meine Überlegung und meine Hypothese, der ich nachgehe, dass die Modelltheorie hier als ein Schlüssel zu sehen ist und anwendbar ist auf diese ganze Kette, die ich beschrieben habe. Letztlich geht es darum, in den Geschichtswissenschaften wie in allen Wissenschaften, wie im Leben insgesamt, dass wir sehen müssen, dass wir Menschen, die Digitalisierung beherrschen und vermeiden müssen, dass wir uns von ihr beherrscht lassen. Ja, das waren meine Überlegungen in aller Kürze zu diesem insgesamt sehr komplexen Thema. Ich hoffe, ich habe Ihnen damit einen kleinen Einblick geben können und bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.